Вы слушаете радио Айда.
Oder Radio Ойда. Eine Sendung von Radio Эх auf Deutsch. Эх Ойда auf Deutsch. Jeden dritten und vierten Donnerstag im Monat. И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. In unserer heutigen Sendung sprechen wir über Weißrussland. Doch nicht über die aktuellen Ereignisse, das weiß da alles schon aus den Medien, was da passiert, sondern ich lese euch die Ausschnitte aus einem Buch, das heißt Die Grenze, eine Reise rund um Russland durch Nordkorea, China, Mongolei, Казахстан, Азербайджан, Георгия, Украина, Литва, Польша, Литва, Эстланд, Финланд, Норвегия, sowie die Nordostpassage und Weißrussland. Und das ist ein Reisebericht von Erika Fatland, eine norwegische Schriftstellerin und Slawistin und Russlandkennerin. Und diesmal ausnahmsweise schreibt sie nicht über Russland selbst und reist nicht in Russland selbst, sondern wie gesagt, um die Grenze. Und außerdem, die beschreibt total interessant die Geschichte von jedem von diesen grenzenden, mit Russland grenzenden Land. Und in Bezug auf Weißrussland erzählt sie die Geschichten, während das Buch geschrieben wurde. Die hat das 2017 fertig gemacht. Das ist jetzt 19 kam die Übersetzung. Und während sie das geschrieben hat, hat russische Grenze sich vergrößert wegen der Krim-Annexion. Das hat den Ton des Buchs ein bisschen kritischer gemacht, wahrscheinlich. Aber jetzt gehen wir nach Minsk.
Синонимом садизма. Мы знаем, что это было в наших сталинских лагерях, это фашисты. Но чтобы сейчас, в 21 веке...
Kapitel heißt Der Jagdausflug, der die Welt veränderte. Minsk wurde im Krieg so zerstört, dass ernsthaft erwogen wurde, die weißrussische Hauptstadt zu verlegen, anstatt sie wieder aufzubauen. Aus den Ruinen erhob sich eine moderne Großstadt mit breiten Straßen und unpersönlichen Hochhäusern. Wie das übrige Land in Minsk ist Minsk vollkommen flach. Es hat den Anschein, als dehne sich die Stadt in sämtliche Richtungen immer weiter aus. Am Rande des Zentrums, in einem unwirtlichen Wohnblock, wohnt Stanislaw Shushkevich, das erste Stadtoberhaupt des unabhängigen Weißrussland. Ist schon 20 Jahre pensioniert, aber der 81-Jährige hatte noch immer viel zu tun. Bis ich vor einigen Jahren Herzprobleme bekam, war ich eigentlich ständig auf Reisen. Ich bessere meine Rente auf, indem ich an ausländischen Universitäten unterrichte. Wie Sie sicher wissen, hat Lukaschenko dafür gesorgt, dass meine Rente nicht der Inflation angepasst wurde. Mehrere Jahre bekam ich weniger als $2 im Monat. Shushkevich hatte eigentlich nie den Ehrgeiz gehabt, Karriere in der Politik zu machen. Er studierte Mathematik und Physik und der große Teil seines Berufslebens war der Wissenschaft geweiht. Ich war niemals ein Dissident, ich war viel zu sehr mit meiner Arbeit beschäftigt, sagte er. Und trotzdem wurde er 1990 in das weißrussische Parlament gewählt. Eher durch einen Zufall wurde Shushkevich im Herbst 1991 Parlamentspräsident. Sein Vorgänger Nikola Dimentai hatte sich selbst ihn ausgestellt, als er den missglückten Augustputsch Гаген Горбачев Унтерштюцте. Декоммунистен парламент, Вольтенкайн президент, дер Митглит дер Национален фронт ва, айна партайен, грюндунг ди фю вайс русиша унабхенгекайт кэмфта, ун дамит штик дер партай Лоза Шушкевич ауф ди цинн де махт. Дамальс айнига моната нах дем пучфирзух, унт nach dem er mehr oder weniger unbeabsichtigt Parlamentspräsident geworden war, lud Schuschkewitsch zu einem Jagdausflug ein, der in die Weltgeschichte verändern sollte. Die Gäste, darunter Boris Jelzin, der Präsident Russlands bzw. der Russischen Sozialistischen Föderation, Sowjetrepublik, also nicht Präsident von der ganzen Sowjetunion, sondern nur Russland. Präsident war damals Gorbatschow. Und Leonid Kravchuk, der ukrainische Präsident, sowie eine Reihe anderer herausragender Politiker und Berater aus beiden Ländern, kamen am 7. Dezember in der weißrussischen Luxusdacha an. Einen Tag später hatten sie beschlossen, die Sowjetunion aufzulösen. Bis heute behauptet Schuschkewitsch steif und fest, dass dies nicht geplant war. Wir kamen auf der Hütte nicht zusammen, das Schicksal der Sowjetunion zu besiegen, absolut nicht, erklärte er. Wir wollten die Lieferungen von Öl und Gas an Weißrussland diskutieren. Der Winter stand vor der Tür und die Sowjetunion löste sich allmählich auf. Ich hatte Sorge, dass das Volk im Winter frieren musste. Deshalb habe ich in einer Datsche ganz im Westen von Weißrussland Kravchuk und Jelzin eingeladen. Und der Plan war, wie gesagt, über die Gaslieferungen zu diskutieren und ein bisschen zu jagen. Was dann passierte, habe ich schon so oft erzählt. Ich habe sogar Bücher darüber geschrieben. Folgendes passierte. Statt über Öl- und Gasversorgung Weißrussland zu reden, begannen die drei Führer über Gorbatschows schwache Position und die Zukunft von Sowjetunion diskutieren. Gorbatschow hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, die Sowjetunion durch liberale Reformen zu retten. Er hatte die Vision einer Föderation, die aus allen Sowjetrepubliken bestand, mit Ausnahme der baltischen, die selbst Gorbatschow für verloren hielt. Die Föderation sollte eine zentrale Führung haben, eine gemeinsame Abwehr und einen gemeinsamen Präsidenten. Weder Schuschkewitsch noch Nazarbayev, der Präsident Kasachstans, waren Gegner einer solchen Idee. Doch Kravchuk, der ukrainische Präsident, war kategorisch dagegen. Am 24. August, direkt nach dem missglückten Putschversuch, hatte das ukrainische Parlament mit überwältigender Mehrheit die Unabhängigkeit gestimmt. Eine Woche vor dem Jagdausflug, am 1. Dezember, kam es zu einer Volksabstimmung, um den Beschluss zu bestätigen. Im Gegensatz zu Gorbatschows Annahme stimmte eine deutliche Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung für die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Auch in den russisch dominierten Gegenden wie dem Donetsk oder in Krim. Die sowjetische Wirtschaft befand sich in freiem Fall und die Menschen wollten Veränderung. Die ukrainische Volksabstimmung änderte alles. Kravchuk lehnte Gorbatschows von Jelzin vermittelten Vorschlag ab, wie eine reformierte sowjetische Union aussehen könnte. Das ukrainische Volk wollte nicht ein Joch gegen den anderen eintauschen. Schließlich erklärte Jelzin, dass auch er kein Abkommen unterzeichnen würde, an dem die Ukraine nicht beteiligt war. Die drei Staatsoberhäupter fingen an, alternative Formen der Koexistenz zu diskutieren. Jelzin bestand darauf, das Jagdhaus nicht zu verlassen, bevor nicht eine konkrete Vereinbarung ausgehandelt war. Die Berater arbeiteten die ganze Nacht über an einem Entwurf. Keiner von ihnen hatte eine Schreibmaschine, sie schrieben mit der Hand. Im Morgengrauen mussten die Sicherheitsposten auf die Suche nach einer Schreibmaschine gehen, damit das historische Abkommen ins Reihe getippt werden konnte, bevor die Stadtoberhäupter aufstanden. Am nächsten Tag, am frühen Nachmittag, nachdem die drei Herren sich mit russischer Schauwein von Paragraph zu Paragraph geprostet haben, war das Abkommen, das aus insgesamt 14 Punkten bestand, klar. Die 15 Sowjetrepubliken sollten als souveräne und unabhängige Staaten anerkannt werden. Alle kernphysische Waffen sollten nach Russland überführt werden. Zudem sollte Russland den Sitz der Sowjetunion bei den Vereinten Nationen erben. Außerdem sollten die ehemaligen Sowjetstaaten in die GUS, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, überführt werden. Eine lockere politische, wirtschaftliche und militärische Allianz ohne eine zentrale Führung mit Hauptsitz in Minsk. Es war kein Zufall, dass der Hauptsitz in Minsk sein sollte. Russlands Stellung als Machtzentrum gehörte der Geschichte an. Das Wort Gemeinschaft war ebenfalls nicht zufällig gewählt. Kravchuk hatte darauf bestanden, dass der Begriff Union unter keinen Umständen in der Vereinbarung auftauchen sollte. Am Abend, nachdem sie George Bush und Michail Gorbatschow in dieser Reihenfolge informiert hatten, verschickten die drei Herren eine Pressemitteilung, in der sie Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken als Subjekt der internationalen Recht beendet habe und die unabhängigen Staaten entstanden. Viele von ihnen, wie Weißrussland und zum Beispiel Aserbaidschan, hatte es vorher nie auf einer Landkarte gegeben. Was passierte danach? Schuschkewitsch blieb nicht lange Staatsoberhaupt von Weißrussland. 1990, in dem Jahr, in dem er als Parlament gewählt wurde, wurde auch der 63 Jahre alte Direktor der staatlichen Kolchose von Gorodet, Alexander Lukaschenko, neues Parlamentsmitglied. 1993 übernahm Lukaschenko die Leitung eines Komitees zur Bekämpfung der Korruption im Lande. Kurze Zeit später beschuldigte er 70 hochstehende Stadtbeamte und Regierungsmitglieder mit passiver Korruption, darunter Schuschkewitsch. Die Anschuldigung der Unterschlagung wurde nie belegt, doch musste Schuschkewitsch Anfang 1994 nach einem Misstrauensantrag als Parlamentspräsident zurücktreten. Und einige Monate später wurde Lukaschenko als Kandidat zur ersten Präsidentenwahl Weißrusslands aufgestellt. Zur Überraschung aller gewann er mit 45% der Stimmen. Schuschkewitsch bekam 9,9%. Zu dem Moment steckte die junge Republik bis zum Knie in Problemen. Die Inflation war extrem, großer Teil der landwirtschaftlichen Produktion waren aufgrund der Tschernobyl-Unfalls vernichtet und die Industrie, die von Öl und Gas aus Russland abhängig war, befand sich in einer tiefen Krise. Lukaschenko präsentierte sich als frische und nicht korrupte Alternative zu den etablierten Politikern. Eines seiner Hauptanliegen war außerdem, Russland, Weißrussland und die Ukraine wieder zu vereinigen. Eine Idee, zumindest bei vielen Sowjetnostalgikern im Land auf fruchtbarem Boden fiel. Einen Monat nach seiner Machtübernahme übernahm Lukaschenka die Kontrolle über das staatliche Fernsehen. Ein Jahr später war er in Besitz der Vollmacht, das Parlament aufzulösen. Im Laufe der nächsten Jahre zog Lukaschenka systematisch die Schlinge zu. Kritische Zeitungen wurden geschlossen, die sich allmählich herausbildende Zivilgesellschaft erstieg, Oppositionspolitiker ins Gefängnis geworfen und ermordet. Heute ist der weißrussische KGB-Große, übrigens bleibt bei Namen KGB, im Unterschied zu russischem umbenannten KGB, als er je in der Sowjetunion war. Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. 80% der landwirtschaftlichen Betriebe werden noch immer als staatliche Kolchosen betrieben. Der größte Teil der Wirtschaft ist im Stadtbesitz. Während seiner gesamten ersten Amtszeit als Präsident arbeitete Lukaschenka aktiv daran, die Ukraine, Weißrussland und Russland wieder zu vereinen. Und 1999 unterzeichneten Lukaschenka und Jelzin ein Abkommen, Russland und Weißrussland zu vereinen und eine Föderation zu errichten. Die Föderation sollte einen gemeinsamen Präsidenten haben. Und vermutlich hatte Lukaschenka geplant, dass ihm und nicht dem Alkoholiker Jelzin diese Rolle zufallen sollte. Als Wladimir Putin an die Macht kam, wurde das Abkommen allerdings zu den Akten gelegt. Doch Weißrussland wird noch immer indirekt mit billigem Öl und Gas von Russland unterstützt. Außerdem arbeitet das weißrussische Militär eng mit dem russischen zusammen, das zwei große Militärbasen in Weißrussland unterhält. Die beiden Nachbarländer führen häufig gemeinsame Manöver durch. Was glauben Sie, wie lange Lukaschenka am Amt bleiben wird, wollte ich zum Schluss von Schuschkewitsch wissen. Das hängt von Russland ab, antwortete das ehemalige Staatsoberhaupt. Wir haben eine 1200 Kilometer lange Grenze zu Russland. Sie ist völlig offen. Lukaschenka ist vielleicht nicht sonderlich smart, aber er ist listig und boshaft. Solange er nach Putins Pfeife tanzt, bleibt er im Amt. So, ich wiederhole, das Buch ist von, wurde 2017 veröffentlicht. Dieses Gespräch war wahrscheinlich noch ein halbes Jahr früher. Und die Ereignisse von heute sind aber wirklich sehr, sehr ähnlich. Jetzt ein paar historische Ereignisse von Lukaschenkas Weißrussland, zum Beispiel aus dem Jahr 2010. Da gab es ziemlich große Proteste während der Präsidentschaftswahl wegen Manipulationen. Da am Tag der Präsidentschaftswahl versammelten sich Tausende Menschen im Zentrum von Minsk, um gegen das offizielle Resultat zu protestieren. Zusammen mit seiner Frau, der angesehenen Journalistin Irina Karib, wollte sich Shankau, der Alternative Andrei Sannikau, eine Alternative Kandidat von damals, dem Demonstranten anschließen. Noch bevor sie ankamen, wurden sie bereits verhaftet. 6 der übrigen Präsidentschaftskandidaten sowie 100 friedlicher Demonstranten landeten ebenfalls hinter Schloss und Riegel. Früher haben sie einige Tage gewartet, bis die Wahlbeobachter und ausländische Journalisten wieder abgereist waren, kommentierte Sannikau trocken. Das zeigt, wie ängstlich Lukaschenko war. Die Opposition hatte die Wahl gewinnen können und er wusste das. Seine Festnahme wurde der Beginn eines Albtraums, der noch immer nicht vorbei ist. Die Behörden drohten damit, den damals 3-jährigen Sohn des Paares Danik in ein Kinderheim unterzubringen, die beide Eltern in Haft waren. Dank der beharrlichen Einsatzes von Kalinas Mutter sowie freundlicher Ärzte, die vergaßen, ein Herzleiden in ihrer Krankenakte aufzunehmen, durfte der Junge schließlich bei seiner Großmutter leben. Und im Mai 2011 wurde Sannikau zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Ehefrau bekam Hausarrest und unterlag strengen Restriktionen. Das Gefängnis war fürchterlich, berichtet Andrei. Sie haben viele ausgeklügte Methoden, um Menschen zu brechen. Sie benutzten sogar das Fernsehen. Wir haben nie direkt fernsehen dürfen, nur Aufzeichnungen, meist gewalttätige Dokumentationen aus dem Tschetschenienkrieg. Er wurde psychologisch schikaniert, aber er wurde auch physisch misshandelt. Ihm wurde ärztliche Hilfe verweigert und einmal wurde er höchstwahrscheinlich vergiftet. Die Temperatur in der Zelle betrug 8 Grad, das Licht war ständig eingeschaltet. Ein afghanischer Mithäuptling erzählte Andrei, dass er im Gefängnis in Afghanistan unter den Taliban besser behandelt wurde. So zum Verhältnis in Weißrussland unter Lukaschenko. Ich erinnere, es geht um 2010. Und jetzt die Geschichte aus 2017. Anfang 2017 strömten tausende Menschen noch einmal auf die Straßen von Minsk, diesmal um gegen sogenannte Parasitengesetz zu protestieren, die neue Steuergesetzgebung, die Lukaschenko kürzlich eingeführt hat. Deren Ziel war es, Arbeitslose und Teilzeitarbeiter härter zu besteuern. Nachdem er sich mehrere Wochen ungewöhnlich zurückgehalten hatte, schlug Lukaschenko am 25. März, der Freiheitstag, brutal zurück. Mehrere hundert Demonstranten wurden verhaftet. Die größte Massenverhaftung seit Parlamentswahl 2010. Und parallel zu sinkender Wirtschaftskraft und steigenden Unzufriedenheit im Land hatte das Verhältnis zu Russland im Winter 2017 einen Tiefpunkt erreicht. Im Februar sprach Lukaschenko auf seiner jährlichen Pressekonferenz insgesamt 7 Stunden und 20 Minuten. Vermutlich neuer Weltrekord. Ein wesentlicher Teil seines Monologs bestand aus Angriffen auf den Nachbarn im Osten. Die Gründe für Lukaschenkos Zorn waren dieselben, die 1991 zur Einladung von Jelzin und Kravchuk durch Shushkevich geführt haben, Öl und Gas. Lukaschenko war der Ansicht, die Russen hätten die Gaspreise nicht entsprechend den Rückgang der Ölpreise reduziert. Als die Weißrussland sich im Winter 2017 weigerte, den vereinbarten Preis für russische Öl und Gas zu bezahlen, antworteten die Russen mit einer Reduzierung der Lieferung von abgabefreien Rohöl. Zusätzlich führten sie Grenzkontrollen an der weißrussischen Grenze ein. Vermutlich eine Reaktion darauf, dass Weißrussland entsprechend einer kurz zuvor eingegangenen Vereinbarung mit der EU über eine Mobilitätspartnerschaft im Winter die Möglichkeit eines fünftägigen visumfreien Aufenthalts für Bürger aus 80 Ländern eingeführt hat. Gegen der dann Marathon-Pressekonferenz sprach Lukaschenka eine Drohung aus, an die er wahrscheinlich selbst nicht glaubte. Auch ohne das russische Öl werden wir gewiss auskommen können. Ja, wahrscheinlich hoffte er auch auf die Gewinne, die Weißrussland bekommt aus zahlreichen Lebensmitteln, die wegen der Sanktionen nicht direkt nach Russland geliefert werden können und dann über die Weißrussland unverpackt importiert werden, nach Russland eben. Aber eine Woche nach dieser Massenverhaftung im März war Lukaschenka doch auf Feierfüßen in Moskau. Er kehrte heim mit dem Versprechen eines Kredits über 1 Milliarde Dollar, um das Gas zu bezahlen, das 2016 geliefert wurde, sowie einem weiteren Rabatt auf den Gaspreis 2018 und 2019. Im Herbst 2017 führten die beiden Länder ein gemeinsames Manöver durch SAPA 2017, das heißt West 2017. Also soweit über die Geschichte, spätere Geschichte oder neue Geschichte von Weißrussland aus dem Buch Die Grenze von Erika Fatland. Das Buch ist nicht nur historisch, es gibt sehr viele Interviews und Begegnungen, auch nicht unbedingt mit Parlament überhaupt und solche Leute. Aber kann ich nur empfehlen zu lesen. Aber genau diese historische Ereignisse über Weißrussland finde ich sehr aktuell wieder zu erinnern und sie mit heutigen Ereignissen zu vergleichen.
Ён был натхнённый и молодый, их не злечено было. Ён на площади вёл города с песней, что близко светло. И запаливали свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, яны спевали за им. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы, то бяры. Муркутка рухне, 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 и похавая след старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы, то бяры. Муркутка рухне, 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 и похавает свет старый. Ведали слово на память и спел, если по улицах так, что кроки белые гнев кипел, и сердце стукали так. Били 100 000 долоня урыт, ворога убил наповал, и шли на муры. В общем свете старым, а он все грал и спевал. Разбуры, турмы, буры, бранишь свободы, то горы. А Муркутка рухне, 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 и похавает свет старый. Разбуры, турмы, буры, бранишь свободы, то горы. А Муркутка рухне, 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 всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Одиною мэтою узнялся наш дух, темру светлом разгонять. Браты, офицеры, мы один народ, мы разом живем на земле. Зробите сумленный выбор слой, не хочем мы этой войны. Прочнитесь, сябры, мы до правды идем, и мкнемся до счастья своего. И мара народа Украине життя, просто как добро было. Моцных рук от неостомленных рук, роды идут, идут. Мы белорусы, мы с миром идем, у светлый солнечный путь. Давай разбудим муры дурны ради свободы до горы. Свободный тобяры, а муркулка рухне, 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 и поховает свет старый.